Organisationen sind gefährlich, weil sie dem Christen die Freiheit nehmen. Vom Menschenbild im Neuen Testament.
Organisationen, Zusammenschlüsse sind gefährlich. Sie entbinden von jeder persönlichen, moralischen, selbstständigen Verantwortung. Organisationen sind das Unheroischste, was ich mir denken kann. Organisationen lähmen die Kraft des Einzelnen und auf diese Weise auch die der Gesamtheit. Organisationen sind Scheingebilde. Organisationen unterstützen die Mittelmäßigkeit. Organisationen sind das Grundübel aller Übel. Keiner ist mehr schuld am Übel, wenn Organisationen bestehen.
Rudolf G. Binding, 1926. Rudolf G. Binding kannte die Wachturmorganisation nicht, aber seine Einschätzung hat sich als richtig erwiesen, wenn man an die vielen Organisationen und ihre Folgen denkt, die unsere Zeit hervorgebracht hat. Gemäß seinen Worten hat eine Organisation immer Knechtsseelen geboren, die willig und blind einer Führung hinterhergelaufen sind, und das oft genug bis in den Tod. Organisationen sind der Nährboden für jenen modernen Menschentyp, der keine Verantwortung vor Gott anerkennen will, der sein Leben meistens fremdbestimmt lebt und in seiner Organisation zu Hause ist. Wenn hier von Organisation geredet wird, dann ist nicht die Ordnung gemeint, die sich Menschen im Zusammenleben geben können, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, zum Beispiel in der Familie. Es ist auch keine Regierung gemeint, die für das Wohl aller sorgt, die Frieden sichert und der Gerechtigkeit dient. Solche Regierungen sind Gott gewollt. Es sind nur menschliche Herrschaftsgebilde gemeint, die eine Masse formen. Diese Organisationsmasse hat ihre Verantwortung an eine Führung abgegeben und folgt ihr blind und ohne Bedenken. Die Wachturmorganisation bezeichnet sich als Gottes eigene Organisation, als eine ewige Organisation, als ein Rettungsdampfer, als Mutterorganisation, als Mitteilungskanal und als Überlebensgarantie. Im Denken ihrer Mitglieder steht sie ganz weit oben, sodass man Sätze hören kann wie diese: Nur in der Organisation werden wir gerettet. Die Organisation erhält uns am Leben. Der Überrest führt uns ins ewige Leben und nur durch die Organisation habe ich die Bibel kennengelernt. Das zeigt dem neutralen Betrachter schon, dass es hier um Menschenverehrung und Götzendienst geht, denn Rettung kommt allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn wir die Bibel im Hinblick auf Organisationen betrachten, dann schneiden diese durchweg schlecht ab, denn es handelt sich um Gebilde, in denen nicht der Geist Gottes regierte, sondern der sündige Mensch. Da macht auch das Volk Israel keine Ausnahme. Es wird ja gern als die Vorbildorganisation der WTG betrachtet, aber bedenken wir, welch schlimmes Ende sie nahm und dass niemand nur deshalb gerettet wurde, weil er in ihr war. Es rettet immer nur der Glaube. Uns glauben kann man nur allein. Organisationen schaffen unmündige Menschen. Sie erziehen zum Kadavergehorsam und blinder Gefolgschaft. Sie versklaven auf lange Sicht den inneren Menschen und formen ihn für sich zum devoten Diener. Und das trifft nach meiner Erfahrung auch auf die WTG zu. Organisationen wollen keine freien Menschen. Sie wollen in allen Stücken folgsame Knechte. Das Menschenbild der Bibel widerspricht dem der Organisation. Wir müssen ins Neue Testament schauen, wenn wir das Menschenbild unter dem neuen Bund erkennen wollen. Und wenn wir das erkennen, dann wissen wir auch, warum die Wachturmorganisation gefährlich und ihr Menschenbild falsch ist. Für unseren Blick in die Bibel bietet sich das 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes, die Verse 4 bis 37 an.
In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies aber alles wirkt derselbe eine Geist, denn wir sind durch den einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt.
Hier beschreibt Paulus die Christenversammlung als einen Körper, an dem alle Teile so wichtig sind, dass auf keins verzichtet werden kann. Alle Glieder dieses Leibes haben eigene Gaben von Gott erhalten, die sie zum Nutzen aller anderen einsetzen. Deshalb hat auch niemand Grund, darauf stolz zu sein und besondere Ehren zu beanspruchen. Denn alle Gaben sind Geschenke Gottes. Die Gaben sollen zum Nutzen aller Glieder und zur Ehre Gottes dienen. Damit verbieten sich Rangordnungen, wie sie in Organisationen üblich sind. Paulus erwähnt, dass zur Leitung der Versammlung einige als Apostel, Propheten und Lehrer eingesetzt worden sind. Und doch relativiert er diese Aufgaben und Gaben, indem er im folgenden Kapitel 13 auf größere und wesentlichere Gaben verweist und die christliche Liebe neben Glauben und Hoffnung als die größte aller Gaben bezeichnet.
Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Und diese wichtigsten Gaben können alle Christen haben. Das ist das Erstaunliche daran. Neben diesen Gaben verblassen alle anderen, die er vorher erwähnt hatte. Und er fragt, was diese anderen Gaben wert sind, wenn sie nicht mit Liebe verbunden sind. Wenn Jesus Christus alle Glieder seiner Versammlung für so wichtig ansieht, dass auf keines verzichtet werden kann, dann bedeutet es ja auch, dass die anscheinend Schwächeren besonderer Beachtung wert sind. Paulus erwähnte Sklaven. Das waren in der antiken Welt juristisch gesehen Gegenstände oder Sachen. In der Christenversammlung wurde diesen Menschen ihre menschliche Würde zurückgegeben. Sie wurden erhöht und waren durch die Verbundenheit mit Christus eine königliche Priesterschaft, also königliche Priester, geworden. Sie wurden gewissermaßen geadelt. Sie wurden mit dem Adel versehen, den der Mensch in Gottes Augen haben soll. Unter Christi Herrschaft wird jeder seiner Jünger auf diese Stufe gehoben. Das beginnt schon hier und jetzt und wird vollendet im Reich Gottes. Der Wert eines Menschen wird im Herzen anderer bestimmt. Böse Herzen setzen den Wert herab, edle aber hinauf. Wer das tut, stellt sich mit seinen christlichen Geschwistern auf eine Stufe. Er verkehrt mit ihnen in Augenhöhe, voller Respekt und Dankbarkeit für sie. Er schätzt nicht zuerst ab, was dabei für ihn herauskommt. Er ist zuerst dazu bereit, etwas von sich zu geben, den anderen an seinem Leben teilhaben zu lassen. Das Wohl seiner Geschwister liegt ihm wie das persönliche Wohl am Herzen. Er weiß um seine und der anderen Schwächen. Er ist barmherzig, großherzig und trägt die Schwächen der anderen mit Liebe. Er will ihnen in dem gefallen, was ihrem Guten dient. Das alles hat mit dem Willkommen zu tun. Es ist Verbindlichkeit und Verantwortung. Es ist Liebe. Es ist Liebe, weil der Nächste solch einen hohen Wert in seinen und in Jesu Augen hat. Es gibt für ihn keine Randfiguren, sondern nur wertvolle Menschen, für die Jesus gestorben ist. Frühchristlichen Gemeinden hatten selbstverständlich ihre Probleme mit dem hohen Ziel des Christentums. Es lief nicht immer so glatt, wie man es sich wohl wünschte. Denn noch sind wir Gefangene der Sünde, Römer 7, 18 bis 25. Aber deshalb ist das Menschenbild des Neuen Testaments kein leerer Wunsch. Es soll unser Ziel sein. Und unter der Wirkung des Geistes Gottes können wir es erreichen. Eine königliche Priesterschaft. Dieser Ausdruck erscheint im 1. Petrus 2, 9.
Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid.
Diese Worte galten zuerst den Juden, die durch Moses dazu aufgerufen wurden, eine heilige Nation von Königen und Priestern zu sein. Es gab in Israel Könige und Priester, aber konnten das buchstäblich alle sein? Natürlich nicht. Und doch sollte jeder Jude das sein. In welcher Hinsicht sollte er es sein? Das machen uns die Apostel klar. Zuerst zu Paulus in Römer 12,1, wo wir lesen, dass jeder Christ sein ganzes Leben Gott als heiliges Opfer darbringt. Das sei ein heiliger Dienst mit der Kraft der Vernunft. Paulus spricht vom Opfer der Lobpreisung und Petrus vom geistlichen Opfer. Das sind also die Opfer, die ein christlicher Priester Gott darbringt. Er opfert die christlichen Früchte seines Lebens. Er tut es aus Dankbarkeit. Diese Opfer sind für einen Christen keine Mühe, es tut nicht weh, es ist ein natürliches Bedürfnis. In der Wachturmorganisation müssen Opfer immer wehtun, denn man muss dazu die persönliche Komfortzone verlassen. Und noch mehr, wenn ich an die vielen enttäuschten Vollzeitdiener denke, die allein gelassen wurden. Aber ein Götze ist eben unersättlich und rücksichtslos. Und sein Lohn besteht höchstens aus leeren Worten. In welchem Sinn kann ein Christ König sein? Kurz gesagt, ist er der König seines ewigen Lebens. Er steht in eigener Verantwortung nur vor Gott. Er verantwortet sein Leben selbst. Somit ist er sein eigener Souverän. König seines Lebens. Aber er ist nicht ohne Gesetz. Er hat das Gesetz der Freiheit in seinem Herzen. Und er weiß deshalb, dass diese Freiheit darin besteht, dem Willen Gottes gemäß zu leben. Denn dieses Gesetz hat ihn befreit, damit er nach seiner ursprünglichen Bestimmung leben kann. Dieses königliche Gesetz fasst Jakobus in den Worten zusammen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jakobus 2, Vers 8. Organisationen aber verhindern diese Freiheit, weil sie 1000 Regeln, theokratisches Gesetz, aufstellen und damit das Gewissen beeinflussen oder ausschalten. Die eigene Verantwortung wird genommen, weil Regeln alles regeln. Man muss nur den Vorschriften folgen und muss nicht überlegen und selbst entscheiden. Die Organisation macht die Menschen durch Drohungen furchtsam und feige. Sie erzieht dazu, immer auf die Führung zu schauen und auf die Menge und nicht aufs Gewissen. Die Organisation hat immer die Masse im Blick, niemals den einzelnen Menschen. Und der Einzelne unterwirft sich aus Furcht fast bedenkenlos der Masse. Um den Mut zu haben, die große Menge nicht zu scheuen und die Verachtung der Familie nicht zu fürchten, muss man ein König sein. Ein Organisationsmensch kann das nicht, weil er sein Verhalten immer nach der Führung und der Menge richtet. Er will den äußeren Schein wahren, wie ja auch die Organisation nach außen tadellos dastehen will. Er ist eher eine Sklavenseele, aber kein König. Worüber herrscht ein christlicher König? Er herrscht über sein Leben, seine Gedanken, Taten und Absichten. Er herrscht nach dem königlichen Gesetz, das zur Freiheit gehört. Sein Herrschaftsgebiet ist ungeheuer groß und weit, denn es umfasst alle Möglichkeiten seines ewigen Lebens, seine Talente, den ganzen Raum seiner Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen. Es ist der unermessliche Reichtum des ewigen Lebens, den Gott in ihm angelegt hat und den der Heilige Geist zum Erblühen bringt. Es ist das schäumende Fest des Lebens, eine einzige Huldigung an Gott, der es möglich gemacht hat. Musik Es ist die Dankeshymne an Gott, der allen alles geworden ist. So trägt dieser Mensch das Reich Gottes in seinem Bewusstsein und ist mit diesem Reich eins geworden. Er identifiziert sich damit. Innen und außen stimmen überein. Und nur dieser Mensch kann überhaupt im Reich Gottes leben. Alles Böse hat er aus seinem Herrschaftsgebiet entfernt oder entfernen lassen. Er hat sich ein Herz aus Fleisch und einen neuen Geist geben lassen. Hesekiel 36, 26. Demut ist für ihn die königliche Geisteshaltung, die den Mitmenschen groß macht und nicht die Arbeitshaltung eines willenlosen Sklaven, der Speichel leckt und sich dabei groß fühlt. Aber gerade diese königliche Herrschaft verhindern Organisationen. Sie können keine Könige gebrauchen. Sie fürchten immer den souveränen, selbstdenkenden Menschen, der eigenverantwortlich lebt und sich nicht für irgendeinen fremden Zweck begeistern lässt.